Dieser Audiobeitrag wird von der Universität Erlangen-Nürnberg präsentiert.
Mein Referat betitelt das Menschenrecht auf Gesundheit. Ich möchte damit einsteigen, zunächst mal klarzustellen, das ist tatsächlich ein Emerging Field. Also ein Feld, dessen Konturen vielleicht noch ein bisschen unklar sind, wie das so bei Emerging Fields der Fall ist, das sich aber enorm entwickelt und wo man vieles Neues entdecken kann. Also für uns kann ich jetzt schon sagen, ist das eine Entdeckungsreise, bei der man sich auf Überraschungen einstellen kann, viel lernen kann, hoffentlich, da bin ich aber auch ganz optimistisch, aber auch was beitragen kann. Das ist natürlich unser Ziel, Beiträge zu leisten, auch zu gesellschaftlich relevanten Debatten. Okay, ein Emerging Field ist natürlich kein völlig unbetretenes Territorium. Und das gilt jetzt auch für dieses Emerging Field Menschenrechte Gesundheit. Also so hat die UNO bereits 1966 im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte dieses auch verbürgt, Recht auf Gesundheit. 1966. In Kraft getreten, 10 Jahre später, nicht, dass man sich das merken muss, aber der Punkt, eigentlich gibt es das schon seit Jahrzehnten, aber hat kaum einer gemerkt. Also erst im Jahre 2000 hat der zuständige UN-Ausschuss, der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte, zum Recht auf Gesundheit einen Kommentar formuliert und die näheren Konturen dieses Rechtes umrissen, also auch was die Rechtsverbindlichkeit angeht. 2000, das ist noch nicht so furchtbar lange her. Und erst seit 2002 gibt es auch die Institution eines UN-Sonderberichterstatters zum Recht auf Gesundheit. Also nicht lang. Recht auf Religionsfreiheit, Sonderberichterstatter gibt es schon seit 1994. Ne? Aber hier Recht auf Gesundheit, also einiges später. Jetzt kürzlich ist der dritte in Folge angetreten, also der dritte Inhaber dieser Funktion. Übrigens zum ersten Mal ein Mediziner, jemand aus Litauen, der auch bei uns ein bisschen mitmachen wird. Die Sonderberichterstatter, die seit 2002 da tätig waren, eben jetzt der dritte im Amt, haben dann auch sehr dazu beigetragen, dieses Feld etwas schon auszuleuchten. Also wir sind nicht beim Nullpunkt, wir können auf viele interessante Vorarbeiten zurückgreifen. Und dabei sind dann eben auch eine Menge Querverbindungen zu anderen Menschenrechten deutlich geworden. Also alle Menschenrechte hängen natürlich mit allen irgendwie zusammen. Beim Recht auf Gesundheit ist das etwa besonders prägnanter Fall. Privatsphäre, ganz entscheidend, dass also im Gesundheitsbereich Privatsphäre von Menschen respektiert wird. Recht auf Familie, was heißt auch Kontakt haben, auch in vielleicht sehr schwierigen Situationen Kontakt halten zu können, dafür auch unterstützende Bedingungen vorzufinden. Jetzt muss man ein bisschen zusammenzucken, Folterverbot ist aber nicht unrealistisch, also wie wir auch wissen, auch das gehört dazu und im UN-Kontext ist das Folterverbot ausdrücklich ergänzt worden, auch um das Verbot an das Verbot fremdnütziger Experimente an nicht einwilligungsfähigen. Das steht im selben Artikel wie Folterverbot. Also nur, da kann man so manchen Zusammenhang schon sehen. Gewissensfreiheit übrigens auch für Menschen, die im medizinischen Bereich als Profis tätig sind. Die können auch gelegentlich aus religiösen oder anderen Gründen Tätigkeiten verweigern. Ist nicht überall anerkannt, aber würde ich sagen, hat eine menschenrechtliche Grundlage. Und dann nicht zuletzt natürlich das riesengroße Feld des Diskriminierungsschutzes. Das muss man in alle Menschenrechte sowieso hineinlesen, also auch in das Recht auf Gesundheit. Die ganze Debatte zum Diskriminierungsschutz hat natürlich Sensibilitäten noch einmal geschärft für zum Beispiel geschlechtsbezogene Diskriminierung, Fragen sexueller Orientierung, Alter, Migrationsstatus, Behinderung. Also all das ist beim Menschenrecht auf Gesundheit immer mitzudenken, mitzusehen. Okay, Menschenrechte und Gesundheit, Menschenrechte im Gesundheitswesen, Menschenrecht auf Gesundheit. Es sind nach wie vor noch recht ungewohnte Assoziationen. Und Frau Reichert hat ja gesagt, die Flamme der Menschenrechte ist bei ihr entzündet worden im Geschichtsunterricht, Französische Revolution. da war da noch nicht die Rede davon. Also das sind tatsächlich erst die jüngeren Diskussionen, die auch haben deutlich werden lassen, Fragen des Zugangs zum Gesundheitswesen sind letztlich Menschenrechtsfragen. Also das ist noch relativ ungewohnt und das zeigt sich beispielsweise bei Umfragen, die regelmäßig durchgeführt werden, welche Assoziationen denn bei der Bevölkerung so aufkommen, wenn von Menschenrechten die Rede ist. Da fällt einem einiges ein, Zensur, Meinungsfreiheit, Folter und noch so ein paar andere Sachen, Todesstrafe. Recht auf Gesundheit kommt nicht vor in solchen Umfragen. Bei klassischen Menschenrechtsorganisationen auch erst in jüngerer Zeit eine Öffnung auf dieses Thema hin. Und ich glaube, in der Medizinerausbildung noch nicht so wirklich angekommen. Ne? Also muss man sagen, aber da sind wir ja, kommen wir vielleicht auch noch rein. Ja, mein Zugang zu diesem Emerging Field ist jetzt nun von den Menschenrechten her. Ich glaube, die Menschenrechte haben dazu was beizutragen. Es geht aber nicht nur darum, ein Feld, nämlich Gesundheitswesen, jetzt menschenrechtlich zu erschließen, sondern umgekehrt auch dabei zu erleben, dass die Menschenrechte sich verändern. Das ist immer so, dass wenn Menschenrechte sich auf neue Themen einlassen, das Rückwirkungen hat auf menschenrechtliche Semantik, auf menschenrechtliche Sensibilisierungen, menschenrechtliche Metaphern und beispielsweise etwa die Metaphorik des aufrechten Gangs, ne, so sehr tief drin, so aus den alten Tagen auch der Menschenrechtsbewegung, aufrechter Gang. Ja, wenn man sich damit Fragen von Behinderung und Alter beschäftigt, da merkt man, diese Metaphorik ist nicht immer ganz angemessen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass die Beschäftigung mit solchen Feldern auch für die Menschenrechte Veränderungen mit sich bringen. Neue Sensibilitäten und neue Fragen. Ich möchte jetzt im Folgenden drei Punkte etwas beleuchten, jeweils so in 5, 6, 7 Minuten, die bei den Menschenrechten zentral sind. Nämlich einmal den besonderen Status der Menschenrechte, zum Zweiten den Begriff der Autonomie und zum Dritten dann das Element der Rechtsverbindlichkeit im engeren Sinne. Also besonderer Status. Menschenrechte sind Rechte, klar, aber besondere Rechte. Besondere Rechte nämlich insofern, als sie dem Menschen schlicht aufgrund seines Menschseins zukommen. Menschenrechte unterscheiden sich insofern von rollenbezogenen Rechten, die wir haben. Wir haben Rechte, wenn wir einen Mietvertrag unterschreiben. Wenn wir die Miete öfter nicht bezahlt haben, können wir die auch verlieren. Wir können Rechte kaufen, wir können auch Rechte verkaufen, also im Uni-Bereich etwa Copyrights kann man verkaufen, weg sind sie. Und manche Rechte hängen an Mitgliedschaftsstatus, Fragen, die man erwerben kann, aber eben auch wieder verlieren kann, wenn man dann entsprechende Satzungsverstöße sich leistet und so weiter und so fort. Menschenrechte kann man nicht erwerben. Menschenrechte kann man nicht verlieren, Menschenrechte kann man nicht aufgeben. Sie sind sozusagen mit dem Menschsein des Menschen verbunden. Sie sind Rechte von besonderer Art, von besonderem Status, letztlich gegründet in der Achtung der Menschenwürde eines jeden Menschen. Und Menschenwürde ist nicht nur das erste Wort bei uns im Grundgesetz, in unserer Verfassung. Die Menschenwürde ist auch das erste Wort der internationalen Menschenrechtsdokumente. Also 1948 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das Mutterdokument des internationalen Menschenrechtsschutzes, hat als ersten Satz der Präambel folgende Formulierung: Recognition of the inherent dignity of all members of the human family. Das ist die ersten Worte des ersten Satzes der Präambel des Mutterdokuments des internationalen Menschenrechtsschutzes. Es geht um Anerkennung der Menschenwürde, die jedem Menschen inhärent ist, allen Mitgliedern der menschlichen Familie, wie es so schön heißt. Daraus resultiert der besondere Rang der Menschenrechte, die sind eben unveräußerliche Rechte. Ja, anders als Rechte, die man durch Immatrikulation kriegen und durch Exmatrikulation wieder verlieren kann, unveräußerliche Rechte mit dem Menschsein des Menschen verbunden. Das gilt auch für das Recht auf Gesundheit. Das Recht auf Gesundheit ist ein unveräußerliches Recht und hat deshalb als Recht des Menschen Vorrang gegenüber anderen Rechten, die in diesem Bereich ins Spiel kommen können, etwa gegenüber dem Recht des Kunden. Also wir sind ja im Gesundheitssystem auch Kunden. Vor allem in einem marktwirtschaftlich organisierten Gesundheitssystem, wo eben doch viele Prioritätenfragen auch nach Angebot und Nachfrage entschieden werden. Also sehr, sehr schwierige Fragen. Und der Kollege Markus Krajewski hat uns mal einen Vortrag gehalten, wo es dann darum ging, auch Globalisierung von Gesundheitsmärkten sozusagen durch auf dem Angebotssektor zu sehen, wenn etwa US-Krankenversicherungen dann den US-Bürgern sagen, also wir fliegen euch nach Thailand, da sind die Betten billiger, inklusive Flugticket, das ist immer noch billiger als ein US-Krankenhaus, was natürlich dann auch zur enormen Verzerrung von Angebots- und Nachfragestrukturen in solchen Ländern wie Thailand beispielsweise führt. Eine Menge schwierige Fragen, die im März kommenden Jahres übrigens in einer Konferenz in Berlin auch diskutiert, hoffentlich ein bisschen geklärt werden können, also in Zusammenarbeit mit meinem alten Institut, mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also hier Vorrang des Menschenrechts auf Gesundheit, auch als Vorrang gegenüber einer möglicherweise nicht immer so stark ausgeprägten Marktmacht. Vorrang des Menschen vor der Rolle des Kunden. Zweites Beispiel, Vorrang des Menschenrechts gegenüber aufenthaltsrechtlichen Statuspositionen. Auch eine Thematik, die wir wiederholt diskutiert haben. Bei uns im Lande leben Menschen ohne klare Aufenthaltstitel, denen ist per Gesetz durch das Asylbewerberleistungsgesetz theoretisch der Zugang zu Gesundheitsleistungen garantiert. In der Praxis hapert das. Also viele Menschen nehmen dieses ihr verbrieftes Recht nicht in Anspruch. Sie tun das nicht. Also da finden selbst Entbindungen zum Teil ohne fachliche Begleitung statt. Und Krankheiten werden verschleppt, mangels Behandlung, auch mit Risiken für die Allgemeinheit. Warum wird dieses Recht zum Teil nicht angenommen oder nicht wahrgenommen? Antwort, das hat damit zu tun, dass Menschen ohne Aufenthaltstitel, Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität, bei Entdeckung Abschiebung droht. Also Staaten haben die Möglichkeit, auch hier Regeln vorzusehen, aber Vorrang des Menschenrechts, Vorrang auch des Menschenrechts auf Gesundheit heißt, dies darf nicht so durchgesetzt werden, dass eine Gruppe von Menschen faktisch rausfallen. Und es hat sich ein bisschen was bewegt in den letzten Jahren, dass etwa der Vertrauensschutz, die ärztliche Schweigepflicht, die ja gilt im Verhältnis von Arzt und Patient, erweitert worden ist auch auf Gesundheitsämter, um Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität die Angst zu nehmen, Gesundheitsdienst in Anspruch zu nehmen. Das funktioniert aber nicht immer, vor allem wenn es dann um größere Zahlungen geht, die Risiken von Entdeckung, vielleicht auch von Meldung, von bürokratischen Sanktionen sind groß. Also hier nach wie vor Klärungsbedarf. Vielleicht brauchen wir gar keine neue gesetzliche Regelung, aber auf jeden Fall eine Menge Klärung, um den Vorrang zu wahren. Hier also noch einmal Vorrang des Menschenrechts auf Gesundheit, vor aufenthaltsrechtlichen Statuspositionen, die in gewisser Weise auch legitime Interessen, Ordnungsinteressen des Staates reflektieren, aber eben nicht das Menschenrecht beiseite fegen können. Drittes Beispiel, Vorrang des Menschenrechts, auch des Menschenrechts auf Gesundheit, gegenüber etwaigen Ausgrenzungstendenzen bei Demenzkranken. Großes Thema, auch hier in Erlangen. Bei uns im EFI-Projekt, der Kollege Peter Kolominski-Rabas ist da sehr stark engagiert. Wir haben aber auch einige andere Kolleginnen, Frau Schaller, Frau Schmidhuber, die in diesem Thema drin sind. Und vor einigen Wochen war es Schwerpunktthema im Ethiktag hier, also Umgang mit Demenzkranken. Demenz ist ein angstbesetztes Thema, teilweise auch immer noch ein schambesetztes Thema. Und die Gefahr ist, dass Menschen mit Demenzkranke, nicht nur aus den Menschenrechten sozusagen herausgedrängt werden, sondern bis dahin geht die Gefahr, dass man ihnen möglicherweise sogar die volle Menschenwürde abspricht. Wir haben auf der Tagung gehört von einigen Tendenzen, gerade so im angloamerikanischen Bereich, Demenzkranke als postpersonale Existenzen zu sehen. Postpersonal, also es ist nicht mehr die echte Personenwürde da, es ist immer noch menschliches Leben, aber nicht mehr die volle Menschenwürde. Und da wird es dann sehr, sehr, sehr gefährlich. Es wird dann sehr gefährlich, vor allem wenn sich diese Debatten dann verbinden mit der Diskussion um den assistierten Suizid und Signale gesetzt werden, dass Demenzkranke doch bitte vielleicht frühzeitig die Konsequenzen ziehen sollten. Ich habe zufälligerweise erst vor wenigen Tagen das Buch von Hans Küng gelesen, der sich auch diesbezüglich geäußert hat. Hans Küng, als ausgerechnet katholischer Theologe, sagte, eine eventuell bei ihm einmal beginnende Demenz wäre für ihn das Zeichen, dass der Zeitpunkt gekommen sei, das Leben, das Geschenk Gottes, wie er es so schön formuliert hat, zurückzugeben. Ja? Und ich war nur kürzlich in der Schweiz und habe gehört, da wird das alles sehr wahrgenommen, dass in manchen Altersheimen das zu großer Beunruhigung geführt hat. Ne? Wenn dann schon der große Schweizer Theologe Küng sagt, bei Beginn der Demenz wäre für ihn das Zeichen gekommen, da fragen sie dann andere, ja, müsste ich auch mein Geschenk, das Geschenk des Lebens dann zurückgeben? Also Erwartungsdruck in Richtung Suizid, da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen und es kann eben zu Ausgrenzungen kommen, nicht nur von Demenzkranken aus Rechtsansprüchen, sondern sogar so weit, dass ihnen der Begriff der Menschenwürde im vollen Sinne streitig gemacht wird. Da fand ich dann Franz Müntefering mal wieder erfrischend klar mit dem Hinweis, den er kürzlich auch in Talkshows gab: Die Würde des Menschen hängt nicht davon ab, dass man sich selbst seinen Hintern abwischen kann. Ja, Menschenwürde ist kein Leistungsbegriff, kann nicht abhängig gemacht werden von irgendwelchen Funktionsfähigkeiten, gerade im Hygienebereich, wo manchmal dann also auch sehr merkwürdige Verschiebungen der Würdesemantik stattfinden, als sei Leben nicht mehr würdig, wenn man dann in Abhängigkeit von anderen gerät. Nein, Menschenwürde gilt für alle und die Menschenrechte in der Würde gegründet für alle. Auch für Demenzkranke. Das waren jetzt ein paar Beispiele, die deutlich machen sollten, Vorrang der Menschenrechte. Ja? Vorrang des Rechts des Menschen vor dem Recht des Kunden, Vorrang des Rechts des Menschen vor Rechtsregelungen zur aufenthaltsrechtlichen Statuspositionierung, Vorrang des in der Würde begründeten Menschenrechts vor bestimmten Leistungserwartungen, die vielleicht an Menschenwürde gekoppelt sind oder umgekehrt an die Würde gekoppelt wird. Ich möchte jetzt im Folgenden ein paar Überlegungen anbringen zum Begriff der Autonomie. Ein Zentralbegriff. Menschenrechte sind Freiheitsrechte, und das zeigt sich schon im Titel vieler dieser Rechte, die da heißen Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, informationelle Selbstbestimmung, auch Freiheit, freie Wahl des Ehepartners, politische Mitbestimmung in Freiheit und so weiter und so fort. Also das Pathos der Freiheit ist den Menschenrechten eingeschrieben. Menschenrechte haben, und ich würde sagen unaufgehbar, eine emanzipatorische Orientierung. Gern zum Beispiel zum Ausdruck gebracht auch in Begriffen wie Empowerment. Will ich gleich noch drüber nachdenken. Besonders prägnant dann gelegentlich zugespitzt im Begriff der Autonomie. Autonomie. Genau gegen diesen Begriff werden gelegentlich Bedenken vorgetragen. Und das hatten wir etwa auch wiederum vor einigen Wochen bei der Tagung zum Thema Demenz. Eine Referentin hat dafür plädiert, es mit der Autonomie doch nicht zu übertreiben, stärker auf Fürsorge zu setzen. Fürsorge statt Autonomie. Ein Plädoyer, wurde darüber diskutiert, gab dann auch Vorschläge zur Güte und zur Modifikation. Vor zwei Wochen eine Tagung zum Thema Lebensende, die wir hier zusammen auch mit der Palliativmedizin durchgeführt haben, vorbereitet von Frau Welsch. Kerlin Welsch ist auch hier im Raum. Dann eben stark in Kooperation mit Herrn Ostgarte, Leiter der Palliativmedizin. Bei dieser Tagung auch Begriff Autonomie im Zentrum. Und wir merkten, dieser Autonomiebegriff kann sogar geradezu Angst auslösen. Das wurde deutlich in einem Pressegespräch im Vorfeld, wo ein Journalist also ja, in der Tat so gewisse Ängste zum Ausdruck gab, am Ende aber auch beruhigt war. Und wir merken dann, also der Begriff der Autonomie in seiner faktischen Verwendungsweise, wie er heute so in Talkshows vorkommt und in Zeitungsdebatten und in anderen Diskussionen, ist ein Begriff, der offenbar eine gewisse neoliberale Härte annimmt, ja sogar frösteln lassen kann. Er kann frösteln lassen, ein Begriff, der Kälte ausstrahlt, Autonomie, ja, Selbstverantwortung. Da muss man, glaube ich, gegenhalten. Und interessant ist erstmal folgender Befund: In der Behindertenrechtskonvention, auch eine Menschenrechtskonvention, die relativ neu ist, Dezember 2006, in der Behindertenrechtskonvention kommt der Autonomiebegriff vor, und zwar stärker und prägnanter und häufiger als in jedem anderen internationalen Menschenrechtsdokument. Ist vielleicht überraschend. Also man hätte ja denken können, Behindertenbewegung, da merkt man doch, ja, das sind doch Menschen, die auf andere angewiesen sind, besonders angewiesen ist. Ja, und genau diese Behindertenbewegung macht den Autonomiebegriff stark, aber verändert ihn ein Stück weit. Man könnte auch sagen, sie versucht ihn menschenrechtlich wieder mit Sinn zu füllen, also gegen diese neoliberal fröstelnden Assoziationen, die da entstehen können, nämlich indem deutlich wird, autonom leben können Menschen nur in Beziehung. Autonomie ist ein Beziehungsbegriff. Das macht die Behindertenrechtsbewegung klar, die Behindertenrechtskonvention macht das klar. Autonomie ist nur möglich als assistierte Autonomie. Und das gilt nicht nur für Menschen mit Behinderung, gilt für jeden. Wir können nur autonom leben mit solidarischer Unterstützung. Und umgekehrt geht dann aber genauso, dass die Unterstützung, damit sie nicht sozusagen in paternalistische oder maternalistische, gut gemeinte Bevormundung umgeht, immer Respekt zeigen muss gegenüber dem Willen eines Menschen, auch eines Menschen, der sich nur noch schwer artikulieren kann. Also ein Respekt, der sich auch im sehr sensiblen Hinhören zeigt. Ich glaube, was die Behindertenrechtskonvention deutlich gemacht hat, ist etwas, was wir auch dann für Themen wie Demenz, Alter, Lebensende wiedergewinnen müssen. Und dazu haben auch die letzten Tage schon ein Stück beigetragen, nämlich Autonomie und Fürsorge zusammenzudenken. Autonomie als Beziehungsbegriff zu denken. Also autonom ist nicht das isolierte Individuum, so mit Wilhelm Tell, der stark ist, am mächtigsten allein, sondern autonom sind Menschen in Beziehung. Und gerade beim Thema Behinderung, ich sage es jetzt bewusst auf Englisch, Disability heißt Empowerment, Enabling Environment, also eine Umwelt zu schaffen, die es Menschen möglich macht, autonom zu leben. Aber das muss erst geleistet werden, das ist nicht einfach zu postulieren. Das setzt Sensibilität voraus, es setzt Investitionen voraus. Enabling Environment. Und ich glaube, das ist genau das, was wir dann eben auch brauchen, etwa für das Thema Demenz, für den Umgang mit Demenz. Das war für mich ein sehr eindrucksvolles Ergebnis auch des Ethiktages im Oktober. Das Postulat, wir brauchen in einer Gesellschaft, in der in wenigen Jahrzehnten 3 Millionen Demenzkranke leben werden hier in Deutschland, wir brauchen eine demenzfreundliche Umgebung. Ja? Empowerment, ja, ist nach wie vor wichtig, aber es verschiebt sich vielleicht eher in Richtung ein Enabling Environment, Empowerment der Betroffenen, Menschen Unterstützung leisten, damit sie nicht allein sind in der Pflege und völlig überfordert sind. In diesem Sinne, Enabling Environment, vielleicht in der Tat eine neue Übersetzung dieses emanzipatorischen Anliegens, was nach wie vor dann präsent ist, aber vielleicht eine andere Färbung, eine andere Klangfarbe kriegen muss. Ja, dann bei der Tagung zum Lebensende, jetzt erst kürzlich im November, Ende November, Ich fand es auch ganz interessant, dass doch sehr bald sich ein Konsens herausstellte, auch von Leuten aus der Praxis, aus der Pflegepraxis. Tatsächlich, wir müssen das zusammendenken, Autonomie und Fürsorge, ein falscher Gegensatz. Wir müssen es so verschränken, dass Autonomie als relationaler Begriff wieder zum Tragen kommt. Vielleicht auch gegen eine privatistische Verengung des Begriffes, wie man sie in den letzten Monaten auch fürchterlich erleben konnte, in diesem Slogan: Mein Ende gehört mir. Ich finde es fürchterlich, muss ich sagen, diesen Slogan. Ja, gab es ja auch Medienkampagnen. Da kann man vielleicht so ein bisschen raushören, okay, als Anliegen auch die Rebellion gegen Bevormundung in diesem Feld, Lebensende, das kann ich nachvollziehen. Aber dann einfach so, das Possessivpronomen gehört mir, das klingt ja schon so ein Stück weit auch wie nach Abbruch von Beziehungen. Und ich glaube, das darf es gerade nicht sein, hier den Autonomiebegriff neu denken, ist sozusagen auch eines unserer Kernanliegen im Projekt, weshalb wir als Untertitel auch für Human Rights in Healthcare, als Untertitel unseres Projekts genommen haben, Facilitating Autonomy, also Autonomie so zu denken, dass es darum geht, tatsächlich auch Unterstützungsleistungen damit zu verbringen. So, der Rest kommt jetzt relativ knapp. Menschenrechte als verbindliches Recht. Also ich hatte am Anfang gesagt, besonderes Recht, besonderer Status von Recht, nicht ein Recht wie jedes andere. Jetzt will ich aber doch sagen, Menschenrechte sind insofern doch ein Recht wie jedes andere, als sie eben ja, auf Durchsetzbarkeit angelegt sind. Ja, also da, klar, da kommt dann noch diese moralische Komponente mit hinein, Menschenwürde. Aber es geht darum, doch auch wie anderes positives Recht, Menschenrechte durchzusetzen. Und das gilt eben auch für das Menschenrecht auf Gesundheit. Hier gibt es vielleicht immer noch, lange Zeit große Skepsis. Und ein Stück weit nachvollziehbar, denn Menschenrecht auf Gesundheit, das heißt ja, da müssen auch irgendwie Ressourcen eingesetzt werden, klar. Und es stellt sich dann die Frage, ist das jetzt ein Menschenrecht mit Ressourcenvorbehalt? Ergo überhaupt ein Menschenrecht unter Vorbehalt? Fragezeichen. Und lange Zeit war die Antwort ja. Und zum Teil dann mit der Fortsetzung, ein Menschenrecht unter Vorbehalt ist aber gar kein echtes Menschenrecht. So hat man also dem Recht auf Gesundheit und anderen wirtschaftlich-sozialen Rechten lange Zeit den Charakter eines echten Menschenrechts abgesprochen. Zumindest große Fragezeichen damit verbunden. Es gab sogar die Angst, dass die Menschenrechte insgesamt geschwächt werden, wenn man Forderungen wie Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, die nicht so sehr unter Ressourcenvorbehalt stehen, verbindet mit solchen Rechten, für die man erstmal Geld in die Hand nehmen muss. Und wenn das nicht da ist, kriegt man es nicht hin und da geht vielleicht das gesamte System der Menschenrechte irgendwann baden. Ne? Deshalb also starke Abgrenzungsbedürfnisse, Vorbehalte. Da kann man aber sagen, hat es in den letzten 20 Jahren erhebliche Durchbrüche gegeben, bezogen auf das Recht auf Gesundheit, vor allem durch den UN-Ausschuss für die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Rechte, mit einem Kommentar im Jahr 2000, habe ich anfangs kurz erwähnt. Nicht zuletzt dann aber auch die Arbeit des Sonderberichterstatters Recht auf Gesundheit. Klarstellungen, die nämlich deutlich machen, es gibt innerhalb des Rechts auf Gesundheit unterschiedliche Dichtegrade juristischer Verbindlichkeit. Es gibt Bereiche, die sind tatsächlich nicht hier und heute ohne weiteres einklagbar. Das sind Bereiche, die der sogenannten progressiven Verwirklichung, progressiven Implementierung unterliegen, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt und in der Tat, da ist dann vielleicht in Schweden ein anderer Standard in der Praxis anzuwenden als in Marokko oder in einem schwarzafrikanischen Land, Sierra Leone. Aber diese schrittweise Diese schrittweise Verwirklichung gilt eben nicht für das Ganze. Also dieser Ressourcenvorbehalt ist kein Generalvorbehalt, sondern er steht eben selber nochmal unter Vorbehalt. Also erstens müssen Staaten dafür Pläne vorlegen. Und zweitens gibt es auch Bereiche, die hier und jetzt gelten. Auch für Staaten, die an Geld nicht viel aufzuweisen haben, wo die wünschenswerten Investitionen nicht so ohne weiteres hier und jetzt möglich sind. Beispielsweise gilt hier und jetzt diskriminierungsfreier Zugang. Also das Recht auf Gesundheit, auch im Falle von enormen Verteilungskonflikten, muss diskriminierungsfrei zugänglich sein. Man kann also Verteilungskonflikte nicht legitimerweise etwa dadurch regeln, dass man sagt, die Männer zuerst oder die Knaben zuerst und die Frauen und die Mädchen hinterher. In der Realität erleben wir genau das. Aber hier zeigt sich das Menschenrecht auf Gesundheit eben auch normativ sehr eindeutig, indem dieses dann ohne jede Entschuldigungsmöglichkeit und ohne staatliche Ermessensspielräume als klare Menschenrechtsverletzung bewertet werden muss. Oder Verteilungskonflikte lassen sich nicht dadurch regeln, dass man alte Menschen rauslässt, Demenzkranke ausgrenzt, Menschen mit Behinderung ausgrenzt. Weil letzteres passiert ist zum Beispiel China kürzlich auch von der UNO scharf verurteilt worden, etwa für den Umgang mit Behinderten. Die Verwirklichung des Menschenrechts auf Gesundheit, also die juristische Verwirklichung, geschieht vor allem über Verfahren, die ich jetzt nicht vorstellen kann, Verfahren, die den Vorzug haben, dass zivilgesellschaftliche Gruppen, auch betroffenen Organisationen, daran stark mitwirken können. Also die UNO ist offener, als man gemeinhin denkt. Also die Gremien sind nicht hermetisch, sondern zivilgesellschaftliche Gruppen können ihre Befunde, ihre kritischen Kommentare einbringen, gerade wenn es auch um die Bewertung der Politik konkreter Gesellschaften gilt. Und für Deutschland spielt in diesem Zusammenhang mein altes Institut, das Deutsche Institut für Menschenrechte, auch die Rolle als Koordinator und leistet Hilfestellung für genau solche Aktivitäten. Ich komme zum Schluss. Die Menschenrechte sind keine Zauberformel. Auch das Menschenrecht auf Gesundheit, klar, das Menschenrecht auf Gesundheit, völkerrechtlich verbindlich anerkannt, führt uns ja nicht per se heraus aus den Konflikten. Es bleiben nach wie vor Verteilungskonflikte, politische Auseinandersetzungen, unterschiedliche Gerechtigkeitsintuitionen, manchmal auch tragische Situationen. Also wir haben hier kein Heilsversprechen, keine magische Formeln, aber mit den Menschenrechten doch einen Rahmen, der verbindliche Kriterien liefert, der den Blick auch über die eigene nationale Gesellschaft ausweitet, also auch, glaube ich, interessante Anreize schafft, in andere Gesellschaften hinauszugehen, denn die Menschenrechte gelten für alle. Da gibt es auch Vergleichsmöglichkeiten. Einen Rahmen, der auch über Verfahren entsprechenden Fragen in Bewegung bringen kann, also genutzt werden kann. Das Potenzial haben wir in den letzten Jahren sehr eindrucksvoll erlebt beim Thema Behinderung. Also die Behindertenbewegung, die sich als Menschenrechtsbewegung immer mehr verstanden hat, jetzt auch Rückenwind erfährt durch eine eigene Konvention, hat zustande gebracht einen doch fundamentalen Perspektivwechsel, Wahrnehmungswechsel, neue Sensibilitäten. Und sie hat auch dazu geführt, dass der Menschenrechtsdiskurs sich verändert und erweitert hat. Ich glaube, das ist alles sehr hoffnungsträchtig. Gleichzeitig gibt es viel zu tun. Der Direktor der EU-Grundrechteagentur, Morten Kirum, hat beim 60. Geburtstag der Menschenrechte am 10. Dezember 2008, die 48er-Erklärung, 60 Jahre alt, gesagt, bei den Menschenrechtsverteidigern, Human Rights Defenders, denken wir typischerweise an Rechtsanwälte, Anwältinnen, an Journalisten, an Oppositionspolitikerinnen und andere und das auch aus guten Gründen. Aber er hat damals den Wunsch geäußert, zum 70. Geburtstag möge man auch Krankenschwestern, Pflegerinnen, Ärztinnen, Ärzte als Menschenrechtsverteidiger würdigen. Zum 70. Geburtstag, das wäre am 10. Dezember 2018. Da haben wir jetzt noch knapp 4 Jahre Zeit. Die können wir aber nutzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank für die Darstellung der Grundlagen der Menschenrechte und auch des Menschenrechts auf Gesundheit. Ich glaube, wir haben eine Reihe von basalen Themen nochmal aus einer anderen Perspektive kennengelernt gerade. Wenn wir jetzt aus dem Blickwinkel der Medizin und der Medizinethik auf menschenrechtliche Fragen blicken wollen, dann gibt es sicherlich eine Situation, die wir alle bereits erlebt haben. Eine Situation, die wir zwar vielleicht nicht mehr bewusst erinnern, aber wo uns Vulnerabilität, Verletzlichkeit in besonderer Weise betraf. Nehmen wir das Feld der Schwangerschaft, nehmen wir das Kind im Mutterleib, eine Situation, die wir alle erfahren haben, die uns in mehrfacher Hinsicht vor Augen führt, wie fragil, wie verletzlich wir alle sind, im Leib der Mutter, aber auch natürlich für die Frau eine schwierige Phase. In besonderer Weise hat die moderne Medizin und die naturwissenschaftliche Technik uns ein Bild davon gegeben, wie verletzlich und schutzbedürftig wir alle sind. Der Fotograf Lennart Nielsen aus Schweden hat in den 60er Jahren faszinierende Aufnahmen gemacht und die zarten Entwicklungen von uns Menschen im Mutterleib auf einzigartige Weise im amerikanischen Magazin Life dokumentiert. In einer Phase, in der Menschenrechtskonventionen sich entwickelt haben, aber vor allem in einer Phase, in der die Verletzlichkeit drastisch bewiesen wurde, denn gerade bei Medikamenteneinsatz gab es schreckliche Ereignisse und Menschen, die infolge mit lebenslangen Behinderungen zu kämpfen haben. Ich möchte heute im zweiten Vortrag des Abends auf einige grundlegende Aspekte des Menschenrechts auf Gesundheit am Beispiel der Forschung am Menschen eingehen und die Frage stellen, dürfen wir Experimente an Patienten machen, die vulnerabel sind? Eine Frage, die vielleicht auf den ersten Blick leicht und schnell mit natürlich nicht beantwortet werden könnte. Aber ganz so leicht ist das auch nicht. Ich möchte im zweiten Abschnitt einige historische Meilensteine mit Ihnen rekapitulieren, die für die Studien in der Humanforschung relevant geworden sind, Abwägungen vornehmen in ethischer Hinsicht im dritten Abschnitt und mit Ihnen zusammen weitere Blickwinkel für das Themenfeld Humanexperimente an vulnerablen Patienten erarbeiten. Und abschließend möchten wir natürlich auch beide Vorträge nochmal gemeinsam und übergreifend diskutieren. Viele internationale Institutionen haben Themen der Menschenrechte auch für die Medizin und Bioethik, auch für das Gesundheitswesen relevant gemacht. Ich möchte nur zuletzt an die Berichterstattung des IBC, nämlich des International Bioethics Committee der UNESCO erinnern, hier aus einer Publikation des letzten Jahres, die klargemacht hat, dass der Respekt vor der menschlichen Vulnerabilität und vor der personalen Integrität als zentrale ethische, als bioethische Werte für alle Staaten, auch Mitgliedstaaten der UNESCO, zu werten sind. Dort wird auf internationaler Ebene Verletzlichkeit definiert, dass Menschen, die in besonderer Weise und aus mehreren Gründen den Status von vulnerablen Patienten und Personen einnehmen, in der Regel deshalb verletzlich sind, weil sie nicht einwilligungsfähig, weil sie noch nicht mündig sind oder nicht mehr einwilligungsfähig sind. Also Kinder, bestimmte Menschen mit schwierigen Erkrankungen, Erkrankungen, die uns auch als Orphan Diseases, als quasi Waisen innerhalb der Medizin imponieren, weil sie keine bisher bekannten Therapien haben. Oder die bereits von Heiner Bielefeld zu Recht genannten Menschen ohne Papiere, undokumentierte Migranten, die keinen Zugang zum Gesundheitswesen haben. Aber, und das ist interessant, die UNESCO sieht auch einen weiteren Bereich, nämlich aufgrund des möglichen Mangels an Bildung im Bereich der Ärzte und Forscher. Was soll uns das sagen? Zum einen, in der Kurzform sehen wir Kinder, Hochbetagte, möglicherweise Patienten mit der Alzheimer-Demenz, die als nicht einwilligungsfähig und vulnerabel gelten können. Bestimmte Formen der Krankheit und des Zugangs zum Gesundheitswesen, ebenso wie die angesprochene, vielleicht fehlende Kompetenz im ärztlichen Bereich, genauso wie bei Forschenden. Hierbei gibt es einige Grunddefinitionen, die nochmal in Erinnerung gerufen werden sollen, nämlich, dass uns der Terminus Vulnerabilität aus dem Lateinischen von Wunde oder Verletzung überkommen ist, dass Vulnerare eben auch verletzen heißt und dass in der Medizin ein vulnerabler Patient als besonders schutzbedürftig, weil verletzlich gilt. Manchmal wird der Terminus Vulnerabilität auch mit einer Disposition definiert, das heißt, bestimmte Phasen der menschlichen Entwicklung sind besonders disponiert für Krankheiten oder schlimme Zwischenfälle. Das Beispiel Schwangerschaft hatten wir gerade gehabt. Also, Menschen in besonderen Lebensphasen, Menschen, die unseren besonderen Schutz brauchen und dementsprechend auch ethisch in ihrem Status zu unterstützen sind. Es ist nicht nur das Feld der Pädiatrie oder der Erkrankungen am Lebensende mit allen Varianten der Demenz, etwa auch in bestimmten Phasen wie der Intensivmedizin, sind Menschen nicht einwilligungsfähig und in dem Sinne schutzlos ausgeliefert, dem, was Medizin leisten kann, aber vielleicht auch in Grenzfragen möglicherweise nicht immer Gutes tun kann. Und da verwundert der angegebene Aspekt des Gefälles zwischen Arzt und Patient. Trifft das nicht auf alle Menschen zu? Sind nicht alle Patienten in einer Asymmetrie zu ihrem behandelten Ärzteteam, das immer mehr weiß über komplexe Therapien oder mögliche diagnostische Wege? Das vielleicht drastischste Beispiel für dieses Gefälle zwischen Arzt und Patient ist in die Geschichte eingegangen als Tuskegee-Syphilis-Experiment. Und hier sind wir bereits beim Feld der Forschung am Menschen. Von 1932 bis 1972, über 40 Jahre, lief in Amerika eine Studie, in der hunderte schwarze, farbige Landarbeiter auf Syphilis diagnostiziert und vermeintlich behandelt wurden. Es wurde ihnen gesagt, sie hätten böses Blut, Bad Blood, eine Aufklärung zur wirklichen Erkrankung und zur möglichen Therapie existierte nicht. Am Anfang mag das noch vielleicht plausibel gewesen sein, aber als das Penicillin Anfang der 40er Jahre als Medikament, die Syphilis heilt, dass es verfügbar ist, entdeckt und wiederentdeckt wurde, war es Forschung in nicht therapeutischer Absicht. Das heißt, Menschen sind nur beobachtet worden, ohne ihnen zu helfen. Penicillin hätte die Syphilis ausheilen können. Es hat bis Anfang der 70er Jahre gedauert und bis Whistleblower, bis hin zu einem Artikel auf der Titelseite der New York Times, diesen unmoralischen Charakter von Experimenten offengelegt haben, der zum Abbruch der Studie geführt hat. Und ich muss das unterstreichen, Sie sehen es auf der Folie, einer Studie, die durch den öffentlichen Gesundheitsdienst in Amerika von öffentlichen Steuergeldern finanziert wurde und die Menschen über 30 Jahre dieser Studienphase bewusst von Behandlung ausgeschlossen hat. Das hat in der Tat zu bösem Blut geführt und erst unter Präsident Clinton gab es eine offizielle Entschuldigung. Bis heute ist dieser Rassismus, der in der Medizin offenbar geworden ist, für Probleme zwischen farbigen Patienten und weißen Ärzten in den USA ursächlich vorhanden. Besonders dramatisch erscheint uns diese Studie, weil bereits 10 Jahre bevor die Studie gestoppt wurde, in Europa ein internationales Dokument verabschiedet wurde mit der Deklaration von Helsinki, das klar gemacht hatte, dass diese nicht-therapeutische Forschung am Menschen nicht erlaubt ist. Wir haben gerade in diesen Tagen das 50-jährige Jubiläum dieser Deklaration erlebt. Sie wurde vor wirklich wenigen Tagen dem finnischen Staatspräsident neu überreicht in der aktualisierten Version. Und viele Themen reichen dieses halbe Jahrhundert zurück. Wenn wir uns nun die Entwicklung der Forschung am Menschen als ein menschenrechtlich sensibles Thema genauer anschauen, dann reicht die Genese bei weitem noch länger zurück. Und gerade in Deutschland gab es einige Meilensteine für die Entwicklung des Rechts auf Freiheit von unmoralischer Forschung. Gehen wir an das Ende des 19. Jahrhunderts, nicht ganz bis zu dem 18. Jahrhundert, das Frau Dr. Reichert gerade genannt hatte, sondern gehen wir an die Jahrhundertwende in die 1890er Jahre, als in der Breslauer Universitätsklinik der Dermatologe und Venerologe Albert Neisser, der die Gonokokken für die Geschlechtskrankheit Gonorrhoe entdeckt hatte, eine Studie begann, die die Krankheit Syphilis behandeln sollte. Er nannte es die Serumtherapie und er zog dazu eine weitere, sehr vulnerable Gruppe heran, nämlich junge Mädchen, einige waren auch schon älter als 21, junge Frauen. Das Problem bei dieser Studie war, die Frauen, die Mädchen waren wegen ganz anderer Krankheiten in der Breslauer Klinik. Er verwendete sie aber für seine Vakzinierungsversuche und fragte keine der Personen um Einwilligung. Die Serumtherapie war nicht erfolgreich, ganz im Gegenteil. Albert Neisser musste bekennen, dass in allen diesen Fällen später Syphilis aufgetreten ist, dass er sie womöglich eben auch aktiv infiziert hat mit seiner nicht erfolgreichen Impfung. Und aus den Publikationen ist klar geworden, dass diese Menschen eigentlich vorher gar nichts mit Syphilis zu tun hatten. Eine bis dato ebenfalls noch unheilbare Krankheit. Konsequenz dieser Humanversuche von Neisser war die Verabschiedung der sogenannten preußischen Anweisungen im Jahr 1900. Dort wurde eine klare Differenzierung vorgenommen zwischen den Humanexperimenten, die nur zu wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn gemacht werden, und Versuchen, die einzelnen Menschen Heilung bringen können, also zwischen Grundlagenforschung und Heilversuch. Die vulnerable Gruppe der Minderjährigen wurde als Experimentiergruppe nicht für sinnvoll gehalten. Auch Patienten am Lebensende, Sterbende, sollten nicht für die Forschung verwendet werden. Vor allem sind die preußischen Anweisungen aber wegen eines Satzes international bekannt und berühmt geworden, nämlich es ist das erste Dokument, in dem die Zustimmung nach Einwilligung als Voraussetzung für Forschung am Menschen zugrunde gelegt wurde. Eine Person muss, nachdem der Arzt und Forscher etwas erklärt hat, vor Beginn einer Studie ganz klar einwilligen. Albert Neisser wurde, das war ein Skandal der damaligen Zeit, zu einer Geldstrafe verurteilt, die uns heute sehr gering vorkommt. Damals war das sehr viel mehr wert. Noch viel dramatischer war der öffentliche Diskurs, dass ein anerkannter Geheimrat, ein Wissenschaftler, ein Mediziner, verurteilt wurde. Die damalige Zeit war aber geprägt von vielen Strömungen, in deren die Mikrobenjäger neue Infektionserreger untersucht und gefunden haben, aber dabei besonders auf vulnerable Gruppen zurückgegriffen haben. In demselben Zeitraum etwa gibt es Experimente in Düsseldorf, wo krebskranken Kindern, die als unheilbar erachtet wurden, Ruß eingespritzt wurde, nur um zu sehen, wie sich das verteilt in der postmortalen Sektion. Neugeborenen Mädchen wurden verschiedene Erreger von Geschlechtskrankheiten in die Scheide gegeben, nur um zu sehen, ob sie dort wachsen. Wissenschaft schien das Primat zu haben, gerade vulnerable Gruppen wurden herangezogen. Und so geschah das auch nach den preußischen Anweisungen in der Weimarer Republik. Im Berliner Skandal, als eine besondere Gruppe für Forschung am Menschen herangezogen wurde. Die Zeitschrift für biologische Heilkunst hat das auf die satirische Überschrift gebracht: Lasset die Kindlein zu mir kommen. Es hatten nämlich Pädiater am Berliner Uniklinikum Kinder absichtlich im Keller gehalten, um die floride Ausbreitung der sogenannten Rachitis zu studieren. Rachitis ist glücklicherweise überwunden, aber noch heute gibt es das Präparat Vigantol, Vitamin D, um die Knochen zu stärken. Und die Ärzte damals hatten selbst bekannt, dass sie dies, Originalzitat aus einer Publikation, an einem Material von 100 Ratten und 20 Kindern taten. Bereits hier wird die Diskriminierung vulnerabler Patienten deutlich. Welche Kinder nahmen sich die Forscher nämlich vor? Es waren in der Regel Waisenkinder, Kinder aus sozial schwachen Schichten, wo keiner danach fragte, warum er plötzlich monatelang den Angehörigen im Keller nur anfinden konnte. Es ist ein weiteres Beispiel eines Skandals der späten Weimarer Republik, der zeigt, dass bestimmte Patientengruppen in der Geschichte der Medizin und Ethik immer wieder herangezogen worden sind für Experimente, die moralisch höchst fragwürdig waren oder längst ethische Grenzen überschritten hatten. Ebenso deutlich wurde es an dem größten Skandal zu Ende der Weimarer Republik, als beim sogenannten Totentanz von Lübeck Tuberkulose-Spritzen nicht eine Immunisierung bewirkten, sondern zu mehr als 70, wahrscheinlich 77 Todesfällen unter Kindern führten. Das Reichstagsmitglied Julius Moses hat mit seiner Schrift Der Totentanz von Lübeck scharfe Kritik geübt an der, Zitat, Experimentierwut der Ärzte und hat deutlich gemacht, dass hier ethische Grenzen überschritten werden. Es gab einen 2 Jahre lange dauernden Prozess in Lübeck und es gab auch auf parlamentarischer Ebene im Reichstag die Verabschiedung von Richtlinien, um diese Art von Forschung an vulnerablen Patienten endlich zu beenden. 1931 wurden vom Innenministerium die sogenannten Richtlinien für neuartige Heilbehandlungen herausgegeben, die ein für alle Mal solcherlei Humanversuche beenden sollten. Sie alle wissen, dass das Gegenteil der Fall war und dass Experimente in einem ungeahnten Ausmaß in kurzer Zeit danach durchgeführt wurden und dass nur 30 Kilometer von hier im Schwurgerichtssaal 600 im Rahmen des Ärzteprozesses Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhandelt worden sind. Es gab eine Reihe von Patientengruppen, die vulnerabel waren. Es gab eine Reihe etwa von Kindern. Ich nenne nur die Zwillingsversuche in Auschwitz oder an einzelnen Krankenanstalten, die Hepatitis-Impfungen, auch im KZ Sachsenhausen, weitere Versuchsreihen, die längst über ethische Grenzen hinaus waren und wo der in Nürnberg entwickelte Code of Medical Ethics auch international ein für alle Mal eine Grenze setzen sollte, indem er 10 Punkte für zulässige medizinische Forschung verabschiedet hat. Punkt 1 ist der Kernpunkt, den wir auch bereits aus den preußischen Anweisungen kennen, der aber auch in den Richtlinien des Innenministeriums leider ohne Folge blieb. Der freiwillige Konsens, also die Zustimmung eines Probanden, eines Patienten, ist absolut essential, also ist Voraussetzung für jedes Experiment. Viele amerikanische Ethiker sehen den Nürnberger Kodex als Beginn der Bioethik, als Birth of Bioethics, auch wenn das die Komplexität der Geschichte der Medizin und Ethik nicht ausreichend beleuchtet. Man könnte durchaus auch noch weiter zurückgehen als die Fälle Neisser oder Koch. Im Kern war aber erkannt worden in Nürnberg, dass vulnerable Patientengruppen unbedingt geschützt werden müssen und dass ohne die Einwilligung eines Menschen keinerlei Experiment gemacht werden soll. Heiner Bielefeld hat das gerade menschenrechtlich überzeugend dargestellt. Es sind Freiheitsrechte von uns allen, auch bestimmte Verfahren abzulehnen. Das Prinzip der Vulnerabilität, so Robert Goodin in seinem Werk Mitte der 80er Jahre, sollte geradezu Vulnerabilität in den Hauptstatus für soziale und philosophische Reflexionen stellen. Goodin stellte Analysen an, um die Sensibilität von uns allen und auch um die Verantwortlichkeit für soziale Belange zu stärken. Nun kann man aus philosophischer Sicht geteilter Meinung sein, ob Vulnerabilität ein Prinzip ist im Sinne der Ethik. Es wäre wahrscheinlich eher auf die bereits genannte Autonomie, die Selbstbestimmung des Einzelnen zurückzuführen. Trotzdem zeigen die Analysen, wie sehr wir auch fernere Verantwortlichkeiten gerade als Menschen mit in unsere Überlegungen einbeziehen müssen, um speziell vulnerable Gruppen zu schützen. Sie sind von unseren Handlungen und unseren Forschungen in der Medizin sehr stark abhängig. Ich komme zum letzten Abschnitt, in dem ich Ihnen einige Beispiele und eine weitere paradoxe Antwort präsentieren möchte. Verena Wild und Fachkollegen kommen zum Ergebnis, dass Nachteile für Schwangere unbedingt vermieden werden müssen. Durch dieses Tabu werden zwar in Einzelfällen einzelne Menschen und Kinder im Mutterleib geschützt, aber die Konsequenz daraus ist, dass wir keine adäquaten Therapien haben für schwierige Krankheiten im Mutterleib oder für die letzten Phasen der Schwangerschaft. Und so plädieren Verena Wild und einige andere Medizinethiker zu Recht, wie ich finde, dafür, besonders vorsichtige und kontrollierte Studien an dieser vulnerablen Gruppe durchzuführen. Studien, die nämlich mit einem minimalen Risiko und unter besonderer Überwachung ablaufen. Und aus medizinethischer Perspektive ist dem zuzustimmen, auch wenn es zu diesem paradoxen Ergebnis kommt, dass wir möglicherweise gerade diese vulnerable Gruppe damit in humane Studien einschließen. Lassen Sie uns dieses medizinethische Argument nochmal an zwei weiteren Beispielen kurz bedenken. Eine aktuell gerade 2013 veröffentlichte Studie aus der Schweiz wendet sich vulnerablen Gruppen und den DRGs zu. Das sind die Diagnosis Related Groups, also die Fallpauschalen, die im Gesundheitswesen für bestimmte Krankheitsfälle bezahlt werden. Haben wir hier eine Möglichkeit zur Stigmatisierung und auch zur Schädigung von vulnerablen Gruppen, dadurch, dass keine adäquaten Therapien vorliegen? Ja, und mit dem Beispiel der Pädiatrie möchte ich ein Feld beleuchten, das uns auch im Emerging Field Projekt durchaus interessiert und das gerade durch eine aktuelle Publikation wieder beleuchtet wurde. Wir haben im Bereich der Pädiatrie immer noch ein immenses Problem, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, auf denen wir die Dosis herunterrechnen können, sondern dass über die Hälfte der Pharmaka in Deutschland und auch international für die Pädiatrie eigentlich keine offizielle Zulassung haben. Das heißt, dass wir eine Gruppe von Menschen, eine Gruppe von Patienten in einer Weise von bestmöglicher Gesundheitsversorgung fernhalten oder ausschließen, für die das besonders wichtig wäre. Und deswegen auch mein Plädoyer hier, Schutz in der Pädiatrie ist in besonderem Maße nötig. Wir brauchen aber trotzdem Forschung. Wir müssen besonders kritische und besonders gut betreute Studien machen in Zentren, die auch mehrere Kinder in Gruppen zusammenbringen, um wissenschaftlich valide Aussagen zu treffen, die dann allen Kindern wieder zugutekommen können. Diese Dinge können wir sicherlich in der Diskussion nochmal vertiefen. Ich möchte nur auf ein ganz aktuelles Memorandum der Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaften verweisen, die gerade jetzt im Herbst 2014, als unser Vortrag schon längst feststand, eine grundlegende Schrift herausgebracht haben mit dem Titel From Exclusion to Inclusion, Improving Clinical Research in Vulnerable Populations. Genau das Thema unseres Feldes, nämlich was machen wir mit Menschen, die in vulnerablen Situationen sind. Und auch die Akademie in Berlin-Brandenburg plädiert für einen Einschluss von Patienten, die eigentlich in vulnerablen Phasen sind, nämlich im Bereich der Pädiatrie oder in höheren Lebensaltern ohne Einwilligungsfähigkeit, um genau diese Gruppen nicht von sinnvollen therapeutischen Maßnahmen auszuschließen, sondern um durch noch bessere Forschung ihnen auch alle Möglichkeiten gerechter Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Ich schließe also mit einigen Überlegungen, die das Thema Humanexperimente an vulnerablen Patienten vielleicht für Sie in einer überraschenden Antwort enden lassen. Es kann kein kategorisches Nein sein, auch wenn wir uns besonders sorgfältig um Schutzmaßnahmen für vulnerable Patientengruppen kümmern müssen. Wir müssen fremdnützige und nicht den einzelnen Menschen nützende, also nicht therapeutische Forschungsexperimente ausschließen. Aber wir brauchen wissenschaftliche Studien, um vulnerable Patientengruppen besser behandeln zu können. Wir brauchen dafür bessere Medizin und differenzierte Studiendesigns. Und von ethischer Seite, wir brauchen auch eine gute Überwachung durch die Forschungsethikkommissionen, die das beobachten und begleiten müssen. Und deshalb ist dieses kleine Spezialsegment in einem riesigen Feld der Menschenrechte auf Gesundheit, das kleine Segment der Forschung an vulnerablen Gruppen, trotzdem ein spannender Indikator für die Abwägung zwischen Schutz und Nutzen, gerade im Sinne der betroffenen Patienten. Deswegen ist unser Emerging Field Project Human Rights in Healthcare mit dem Schwerpunkt Facilitating Autonomy Universally, ich denke auch von Ihnen heute Abend in einer besonderen Weise wahrgenommen, dass die Notwendigkeit und Wichtigkeit dieses Feldes unterstreicht. Vielen Dank.